SWR 2 Leben.
Wer den gebürtigen Amerikaner John Proven in seiner Wohnung im hessischen Kelkheim besucht, betritt ein Museum. Überall rappelvolle Regale, Vitrinen und Schränke mit historischen Schätzen, die der Hausherr wie ein Museumsdirektor dem Besucher präsentiert.
Die Wohnung ist voll. Wir sind eine Familie, in dem viel gesammelt wird von den ganzen Reisen, wo wir mal waren. Und heutzutage sind moderne Wohnungen etwas einfach. Wir haben hier lauter alte Möbel, wieder aus der 20er, 30er Jahre. Hier haben wir Elvis und da hinten haben wir einen Büste von Kennedy, sodass wir eigentlich in unsere ganze Welt von Souvenirs und Erinnerungen und auch Interessen leben quasi.
Die meisten Stücke stammen aus seinem Heimatland, wie auch die Möbel.
Das ist ein alter Buffet aus der 20er Jahre. Da sind lauter Münzen da drin. Die sind aber nicht Münzen, es sind Medaillen. Die bekommt man von verschiedenen Einheiten, wenn man zu Besuch war und irgendwas getan habe. Und die kriegst du geschenkt, wenn du einen Offizier besuchst.
John Proven ist Historiker und gebürtiger Amerikaner. Seine Frau ist Deutsche. Er hat sich immer als Botschafter seines Landes verstanden. Einer, der das einst gute Bild seines Landes bei vielen Deutschen wieder aufleben lassen will. Als die Bundesrepublik vor 70 Jahren gegründet wird, zählt die USA zu ihrem wichtigsten Partner. Sie hilft beim Wiederaufbau des Landes und sie schickt Millionen von Soldaten nach Deutschland, die das Land schützen sollen. Auch Johns Vater kommt als Soldat nach Deutschland. Er lebt heute in den USA. John ist hier geblieben. Seit Jahren rührt er die Werbetrommel für sein Land. So schreibt er viel über die USA, hält Vorträge und organisiert viele Ausstellungen. Etwa über John F. Kennedy, über den Musiker Elvis Presley, den Soldatensender AFN, die Gebrüder Wright und über einen der berühmtesten Erfinder seines Landes.
Das ist natürlich ein Grammophon. Ja, da steht was drauf. Thomas Alva Edison. Und Edison war der Erfinder. Der Plattenspieler hat keine Metallnadel, wie das übliche Grammophon, die man auf dem Flohmarkt findet, sondern der hatte Diamantnadel schon. Ja.
Ohne Diamantnadel kommt ein anderes Gerät aus.
Das ist aus 1897. Das ist so eine Musikspieluhr. Und der Clou an diesem Gerät ist, du kannst das aufmachen und die Platte wechseln.
Vom Wohnzimmer aus führt eine Treppe in Johns Arbeitszimmer.
Und hier oben sieht man eigentlich mehr Zeppelin. Alles, was man so als Memorabilia quasi vom Zeppelin haben kann.
Die Luftschiffe sind es, die John Proven besonders liebt.
Ja, und hier haben wir dann Hängeregister, wo ich jede Zeppelin eine Hängeregisterkarte habe. Und alles, was ich von diesem Schiff bekommen habe, geht hier rein. Und von all den verschiedenen Zeppelin-Angriffsfahrten.
Das sind doch bestimmt über 100.
120, glaube ich, insgesamt. Der ganze Schrank ist voll. Da sind die Holzluftschiffe. Hier haben wir Speisekarten von den späteren Passagiermaschinen. Das ist die Lebensmittelaufstellung. Was hat man an Spargel gebraucht für die Fahrt rüber? Das heißt, das war nicht für die Gäste, das war für die Mannschaft, für den Koch. Damit, wenn er landet, wir brauchen so viel Kopfsalat, wir brauchen so viel Tomaten und so weiter. Dann
die Luftschiffe sind Teil von John Provens privatem Militärarchiv.
2,5 Tage von Frankfurt nach Nordamerika und 3,5 Tage nach Südamerika.
Schätze haben sich da in all den Jahren angesammelt. Etwa Tonaufnahmen vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Und Aufnahmen von den NS-Verbrechern kurz vor ihrer Hinrichtung. In seinem Archiv finden sich auch wenig bekannte Fotos von John F. Kennedy. Eines zeigt ihn beim Mittagessen in einer US-Kaserne. John Proven ist der einzige in Europa, der alle Ausgaben der Zeitung Stars and Stripes besitzt. Damit seine Wohnung nicht überquillt, unterhält er noch 2 Archive. Gut gefüllt mit Dokumenten, die 11 LKW-Ladungen ausmachen würden, meint er. In seiner Wohnung stapeln sich 230.000 Fotos. Sie zeigen, wie US-Soldaten in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland gelebt haben.
Ich finde einfach, das ist so eine Epoche von Geschichte, die sonst in Vergessenheit geraten würde. Und alles, was ich immer tue, an Ausstellungen, an Büchern oder wie auch immer, ist immer gezielt auf der Mann auf der Straße. Ich bin nicht der Typ, der diese akademische Museumswelt befürwortet. Und deshalb sind meine Ausstellungen meistens an Flughäfen oder an kleinen Museums.
Jahrelang durchstöbert John Proven US-Kasernen, die geschlossen werden sollten. So sammelt und birgt er Schätze. Wie etwa das Namensschild von General Dwight D. Eisenhower, das auf dessen Schreibtisch stand. Als einige Studios des Soldatensenders AFN schließen, kommt John mit einem großen Lastwagen angefahren. Über 160.000 Schallplatten schenkt ihm der Sender. John Proven, geboren 1956 in Steubenville, Ohio, kennt die Streitkräfte und das Leben mit ihnen aus seiner Kindheit. Schon sein Vater war beim Militär.
Er war bei der Luftwaffe. Und deshalb ist er hier nach Deutschland versetzt worden. Er war dreimal hier, jedes Mal 6 Jahre, was ganz ungewöhnlich ist für den Militär. Einmal in Kaiserslautern, einmal in Sembach und einmal auf Rhein-Main.
Die Familie geht immer mit. John lebt also für ein paar Jahre hier und dann wieder in den USA. Ihm ergeht es so wie vielen Kindern damals auch, deren Väter Soldaten in Deutschland waren. Sie pendeln zwischen beiden Ländern hin und her. Kinder wie er haben kein festes Zuhause.
Wir nennen uns Overseas Brats. Und dieses Namen haben wir alle, die Millionen von uns, quasi selbst gegeben, weil wir passen eigentlich weder in der amerikanischen Gesellschaft pur oder auch in der Land, wo wir zufalls leben. Wir sind so ein Mischling.
Und seine Heimat, ist das die USA?
Zu Hause ist, wo dein Hut hängt. Und mein Hut hängt hier in Kelkheim. Ich bin ein Kelkheimer, aber ich bin trotzdem ein Ami.
Vor über 70 Jahren kommen die GIs nach Deutschland. Als Besatzungsmacht oder Schutzmacht, wie es heißt. Sie werden vor allem in Süddeutschland untergebracht. Es entstehen amerikanische Kasernen. Die Familien sind in eigenen Wohnsiedlungen einquartiert. Die Möbel kommen aus den USA.
Physikalisch bist du vielleicht in Deutschland auf der Kaserne. Aber alles um dich drumherum ist USA. Das heißt, du kriegst alles mit. Wir haben Stars and Stripes, war der Tageszeitung, da stand alles drin, ob die jetzt ein Mann im Mond ist oder Kennedy erschossen worden ist, AFN, der Radiosender gab es. American Forces
Radio. Der AFN, ausgeschrieben American Forces Network, sendet im Süden Deutschlands. Ihn lieben nicht nur die amerikanischen Soldaten, sondern auch deutsche Jugendliche. Er spielt die Musik, die deutsche Radiosender kaum spielen. Amerikanische Rock- und Popmusik.
Dadurch, dass der Sender sehr, sehr populär war bei den Deutschen, habe ich gesagt, warum organisiere ich nochmal der AFN als Ausstellungsthema?
Schon früh entdeckt John seine Liebe zu dem Radiosender AFN. Mit dem Chefsprecher im Studio Wiesbaden, Gary Botell, freundet er sich an. Die beiden produzieren eine Doppel-CD über den Sender und organisieren eine Ausstellung. Gary ist in all den Jahren dem AFN treu geblieben. Heute arbeitet er in einem Studio in der US-Kaserne in Wiesbaden. Dahin fahren wir nun.
Hi, this is Frank Brzee inviting you to join me for the golden days of radio.
Eine Tür führt zu den Studios. Im Flur hängen Bilder von Donald Trump und anderen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Einen davon hat Gary, der Chefsprecher, kurz kennengelernt.
Ich habe natürlich über diese 55 Jahre bei AFN habe ich mehrmals Präsidentenbesuche in Deutschland berichtet. Einmal war es mit George W. Bush. Ja. Das war in München, ein großes Zusammenkommen von vielen Weltleaders. Und auf einmal war ich in einer Area, das sollte restricted sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Und auf einmal stand da am Rand und die kamen alle raus. Und Bush ist vorne da. Das war die einzige Journalist. Ich muss ihn was fragen. Was kann ich ihm fragen? Und dann ging fast vorbei und ich dachte, ah, Mr. President. Er dreht sich um und es war meine große Begegnung mit Präsident Bush.
Gary erinnert sich, wie alles für ihn anfing beim AFN.
Ich kam 1963, genau wie Elvis, mit dem Schiff nach Deutschland, durch Bremen, ja. Und die haben mich dahin geschickt. Und dann habe ich zuerst nur kleine Announcements gemacht und später dann Programme, die damals in Deutschland sehr populär war. Midnight in Europe war einer, so ein Jazz-Programm. Und der andere war Music in the Air. Listen, there's music in the air. Nach einer Weile war ich dann nach Stuttgart stationiert, war auch dort DJ und machte die lokalen Nachrichten. Ich hatte inzwischen eine junge Dame vom Lufthansa kennengelernt und sie wollte nach Chicago fliegen, weil sie hat eine Girlfriend da. Und ich musste nach Hause in Michigan. Und ich habe dann überlegt und ich dachte, ich glaube, ich gehe zurück in Deutschland. So, wir waren in Cook County Building in Chicago verheiratet, flog mit Lufthansa nach Wiesbaden. Ich bekam einen Job bei AFN am Anfang als Newswriter, Broadcaster und dann Nachrichtenchef, Fernsehnachrichtenchef, AFN Europe.
In Deutschland lieben den Sender nicht nur die Soldaten.
Ja, wir wussten das, weil auch die Radios in den 60er und 50er Jahren hatten alle AFN-Sender auf den Dial. Ja. Wherever man geht, so Friseur, in einem Taxi, man hört AFN. Und die jungen Leute, wie sie meinen, das ist ganz neue Musik für diese Generation. Und eine ganz andere Art von Programm. Ich meine, die deutschen Sendungen waren ziemlich langweilig. Und, und AFN war so ganz locker.
John und Gary kennen sich schon lange.
Er ist ein Unikum. Er hat eine große Sammlung von alten AFN-Artikeln über die Jahre, auch andere Organisationen. Weil John, sobald er hört, dass irgendeine Institution oder ein Garrison seine Tür schließen will, ist er da. Er guckt rum und er nimmt Schilder und was immer er finden kann. Er hat einen alten Jeep von dem Zweiten Weltkrieg, das er restauriert. It amazes me. Sehr wichtig für AFN und andere Militärorganisationen. Wir haben niemals unsere eigene Geschichte aufgebaut. Wir haben einfach die Sachen weggeschmissen und wenn John nicht da war, dann wären die längst in den Müll geladen.
Vor 5 Jahren habe ich angefangen, als Historiker wollte ich auch immer mal ein Produzent werden. Und ich wollte eine Doku mal drehen. Und das Thema, den ich mir ausgesucht habe, war die USO. Das sagt natürlich der deutsche Publikum eigentlich nichts. Das ist United Service Organizations. Das ist ein freiwilliger Verein, die für die Unterhaltung der Soldaten, das heißt Kaffee, Donuts, brauchst du Taxi, fahre ich dich irgendwo hin, also Zeug organisieren, weltweit. Und die haben letztes Jahr ihr 75-Jährige gehabt und da habe ich gedacht, da wäre es toll, eine Doku zu drehen. Ich habe in Gettysburg und in New York und überall gedreht. Wir haben nämlich kein Geld oder wenig Budget gehabt. Und natürlich haben wir eine Stimme gebraucht für den Narrating. Ja, und Gary ist doch die Stimme von AFN und der hat auf unser Film dann die Narration gemacht. Ja. Und da hat mich auch immer ein bisschen gesteuert, wie man so ein Projekt angeht. Wir haben uns eigentlich an der AFN kennengelernt.
Ja, ja. Ich meine, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber das sind 30 Jahre her bald. Ja.
Wir haben uns so oft gesehen und irgendwann haben wir eine Konversation gehabt und dann kommen wir immer wieder zu selben Events, gucken rum und so, wo ist John? Ah, da ist John.
Was schätzt John an Gary?
Ehrlich gesagt, ganz einfache Menschlichkeit.
Ich glaube, man kann nicht in diesem Business sein, ohne ein Gefühl für andere Leute. Ich kann nicht zu irgendjemandem gehen, stecke ein Mikrofon in sein Gesicht und sage, all right, sag das, was ich will, das hier. Ja. Man muss freundlich sein. Und man bringt viel mehr, wenn man menschlich ist. Ja. Was er alles macht, ja, er muss das nicht tun. Er kann es nicht lassen, irgendwelche neue Projekte zu tun. Und mit einer Energie-Idee-Flow, ja, but yeah, it's a jack of all trades and master of none.
Ja, der kann ein bisschen von alles, aber ist Maestro in gar nichts.
Eigentlich ist schon als Historiker ein Maestro, ja. Das ist erstaunlich. Es ist nirgendwo anders in das US-Militär in Europa, wo solche wertvolle Objekte lagen. Und das ist so ein Teil einer Geschichte, der muss bleiben. Der muss irgendwie Sonst sind wir, nachdem wir irgendwann nicht mehr in Deutschland sind, ist der Geschichte.
Special guest is Sergeant Elvis Presley. Elvis, it's nice to see you.
Oh, thank you very much, Johnny. It's nice to be here.
Von 1958 bis 1960 ist Elvis Presley in Deutschland im hessischen Friedberg stationiert. Natürlich war er auch Gast beim EFN. Der EFN, so Gary, sei auch ein Sender gewesen, der den jungen Soldaten helfen wollte, hier in Deutschland zurechtzukommen.
Wir haben versucht, Sachen zu erklären, zum Beispiel die Soldaten gute Benehmen beizubringen. Zum Beispiel, wenn sie Besuch machen mit ihrer Freundins Familie, nehmen keine rote Rosen für die Mutter. Solche Dinge. Uns sehr klar gewesen, wie viele Zuhörer wir hatten und wie viele Respekt für EFN hat und Interesse für EFN, als John Kennedy erschossen war. Blumen dann damals an die Schlossgate. Hunderte von Briefen und so weiter.
Da war der Platz vor euer Gebäude voll mit Blumen.
Ja. Es wird immer wieder gesagt, solange amerikanische Soldaten stationiert sind in Deutschland, wird es ein EFN geben.
Während John spricht, schreibt Gary auf, wie er einst Präsident Bush traf und kaum ein Wort herausbrachte. Er formuliert für uns die Geschichte als Nachricht im typischen EFN-Stil.
While covering a summit of world leaders in Munich, attended by President Bush, I was wandering around the compound while waiting for the next media event. Inadvertently, I entered a restricted area just outside the building where the leaders were having lunch.
Heute hat John Besuch von Klaus Ilken. Klaus sieht so aus, wie Elvis heute aussehen könnte. Das graue Haar zurückgekämmt mit schwungvollem Style. Klaus hat Elvis persönlich gekannt. Er wohnte nur einen Steinwurf von Bad Nauheim entfernt. Dort hatte Elvis ein Haus angemietet. Während seiner Militärzeit in Friedberg wohnte er teilweise in der Goethestraße. Klaus leitet heute einen großen Elvis-Fanclub. Als er von John hörte und was er alles sammelte, war ihm klar, ihn und seine Frau Helga musste er kennenlernen.
Dann haben wir erst mal so die Fühler ausgestreckt und haben dann Kontakt gesucht. Und da kam dann der John und da haben wir erst Englisch gebabbelt. Das konnte ich nicht so gut. Und dann sagt er irgendwann mal, Helga, bring mir doch mal einen Kaffee oder was. Von da an haben wir dann Deutsch gesprochen, gell? So war
das. Ja, ich kann mich eigentlich gut erinnern. Ich habe euch, glaube ich, hier im Wohnzimmer eingeladen. Ja. Dann habe ich euch Zeppelin gezeigt, was ich hier so habe. Und da habe ich gesagt, weißt du, das Schöne ist, Elvis war nie an Bord eines Zeppelins. Natürlich, für mich war Elvis ein absolut super Thema, weil ich konnte mich natürlich als Jugendliche noch an ihn erinnern und seinen Films. Wir sind immer in der Matinee auf der Airbase gegangen, um seine Filme zu sehen. Insofern, ja, ich wollte unbedingt was mit ihm machen.
War das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Freunde waren wir nicht jetzt. Er war ja 8 Jahre älter als ich. Gell? Ich wäre gern Freund gewesen, aber der hat seine Freunde selber ausgesucht. Gell? Ich bin immer wieder hin, habe Autogramme, ich habe alle möglichen Material gehabt. Plattencover, illustrierte Filmprogramme, Postkarten, Schallplan, habe ich schon mal alles signieren lassen.
Das geht eine Zeit lang gut, bis eines Tages Elvis nicht mehr mitmachen möchte.
Ich hatte 5 neue Postkarten bekommen, wollte ich signieren lassen. Und da gehe ich von Elvis zu und er weicht mir aus, schlägt so einen Haken und sagt so abfällig irgendwie, do you sell, ob ich verkaufen würde. Das ist ihm aufgefallen, dass ich immer wieder kam. Und da war ich erst einmal baff, ich konnte also gar nichts sagen, habe ich gesagt no und ich konnte es mir aber nicht erklären.
Die vielen Autogrammkarten behielt Klaus nicht für sich.
Wenn in Europa irgendwo ein Teenager verloren gegangen ist, ist er garantiert in Bad Nauheim in der Goethestraße aufgefunden worden oder aufgegriffen worden. Da hat man die ersten Auslandsverbindungen nach dem Krieg gemacht unter Jugendlichen. Die haben mich beneidet, ich war immer da, ich konnte immer hin, die mussten wieder zurück, haben sie die Adresse dagelassen.
Sie baten Klaus um Autogramme ihres Idols. Das musste er nun Elvis erklären, nur wie?
Am nächsten Tag habe ich das dem ihn erklärt. Das sind Teenager, das sind Fans von dir, die kommen von Luxemburg, von Frankreich, von Spanien, von England, Schweden. Die waren alle im Sommer hier und haben ihn besucht, um ihn zu sehen. Und die schicken wir jetzt Filmprogramme und Zeitungen und ich sollte signieren lassen. Da hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, you do a lot of work for me. Da hat er es dann kapiert. Gell? Und von da an war dann wieder alles in Ordnung und ich habe dann immer freizügig die Autogramme bekommen. As the
sky. Er hat die Zeit genutzt. Als junger Mann war er zur richtigen Stelle mit der richtigen Idee und ich finde es bewundernswert. Kann man eigentlich nur heutzutage jeder wünschen, das sind Erlebnisse, die dein Leben auch prägen. Wenn man heute zum Beispiel Madonna treffen würde, vor einer Kaserne beim Rausfahren, ja, da werden dann 20 Leibwächter um sie herum. Du würdest gar nicht in ihrer Nähe kommen, ohne auf dem Boden zu landen. Ja, und hier hast du einen Mann wie Elvis, der genauso populär war, aber der hat einfach junger Mann gesehen und Autogramm und dann eine Freundschaft angefangen.
Am letzten Tag schenkt ihm Elvis seinen Plattenspieler und sein Tonbandgerät.
Wie kommt man dazu, dass Elvis so ein Gerät verschenkt? Und da ist auch eine Logik da drin. Der Elvis hat eine deutsche Schallplattenspieler und Tonbandgerät hier gekauft. Das heißt 220 Volt. In die Staaten haben wir 110. Das heißt, es wäre nur halb so schnell gelaufen. Das heißt, dieses Gerät war für ihn eigentlich nutzlos in die Staaten. Und dann hat er einen netten jungen Mann gefunden, der gefragt hat, kann ich deinen Schallplattenspieler oder Tonbandgerät auch haben?
Am Umzugstag wartet Klaus Ilken auf Elvis.
Er kam dann rüber und sagte, do you have a record player? Da steht only one small one with for singles, only for singles, für die Kleinen zu spielen. Da sagte, soll mitkommen, bin reingegangen. Vorne rechts, da stand das Tonband und stand der Plattenspieler. Da hat er gesagt, ich, take it. Und da soll ich das mitnehmen, wenn ich es haben will. Und ich weiß nicht, ich war eigentlich immer ein schüchterner Typ, zurückhaltend. Und da ist irgendwie mit mir durchgegangen, habe ich gesagt, mit der Tape-Rekorder. Da hat er, naja, im Kopf, dann hat er gesagt, ja, okay, take it.
Klaus und John haben viel Material über Elvis. Da lag es nahe, alles einem großen Publikum zu präsentieren. In seiner Kaserne in Friedberg stellen sie zum ersten Mal alles aus. Mit sehr großem Erfolg.
Das Thema Elvis ist immer noch so beliebt bei den Deutschen. Und was quasi harmlos anfing in Ray Barracks in Friedberg, ging dann ja weiter. Wir haben dann die Ausstellung in Berlin gemacht danach, im Alliierte-Museum. Dann haben wir sie in Nürnberg gemacht.
Elvis ist auch heute noch bei vielen Deutschen sehr beliebt. Das Verhältnis von ihnen zu den USA ist allerdings eher getrübt, hat Risse bekommen. Vor allem seit Donald Trump Präsident ist. Wie sieht das John?
Ich würde sagen, da ist immer noch eine sehr starke Verbindung zwischen Deutschen und Amerikanern. Und wir werden jegliche Präsidenten überleben. So wie der Beziehung zwischen Klaus und Elvis mal höher, mal tiefer, so ist es auch zwischen Bevölkerung. Auf jeden Fall, die Amerikaner haben hier das deutsche Kultur sehr geprägt. Ob es jetzt mit Musik, Rock'n'Roll, ob es jetzt Country Western, ob es mit Geschmack in Autos, in Blue Jeans, in Hamburgers, Pizza. Man sieht eine starke Amerikanisierung hier in Deutschland. Und das war nur so möglich durch die Stationierung von die ganzen Soldaten. Und auch gegenseitig viele Sachen, was die Amis hier erlebt haben. Kindergarten, Oktoberfest und so weiter, die haben wir mitgenommen in die USA. Nicht nur die Four Lines und so weiter. Da ist eine sehr starke Verbindung. Und ich schätze, dass ungefähr 16 bis 20 Millionen GIs waren mal in Deutschland stationiert im Laufe der ganzen Kalten Krieg. Und das heißt, das ist eine gigantische kulturelle Transfer. Und das hat beide Seiten geprägt. American Forces Radio. The music people.